Wer ist an diesem Wochenende für Sola? Wow, ihr seid unermüdlich. Also jetzt muss ich glaube so predigen, dass ihr ein bisschen wach bleibt, oder? Hm? Habt ihr viel geschlafen? Hm? Also, ich gebe mir Mühe. Ich sehe gerade, ich habe meine Predigt noch gesucht für den Abend. Jetzt sehe ich sie, und vielleicht morgen ist sie schon kalt, jetzt sie liegt immer noch da. Jetzt habe ich zwei Predigten. Hey, super, jetzt kann ich zweimal predigen. Stereo. Was würdet ihr sagen? Leben wir in unsicheren Zeiten? Dumme Frage, oder? Vor allem seit gestern. Jetzt die Frage habe ich schon aufgeschrieben, bevor das passiert ist. Ich glaube, dass wir grundsätzlich immer in unsicheren Zeiten leben. Es gibt keine sichere Zeit. Für das ist das kleine Kügel hier, die Erde, wo da irgendwo im All umkreist, abhängig ist von Sonne und weiss nicht was alles, viel zu unsicher. Wir gehen davon aus, dass es alles so klar ist, aber eigentlich sind wir an einem Ort, wo eben nicht der Himmel ist, sondern zerbrechlich ist und immer wieder unsicher ist und gefährlich. Die Erde, die kann beben, das Klima kann sich erhitzen, Stürme können aufbrausen, Wälder können abbrennen, Lawinen können losdonnern, Wasserfluten können über Dämme gehen. Und als ob diese Naturphänomene nicht schon genug bedrohlich sind, können die Lebewesen, die auf dieser Erde sind, auch ganz schön viel Unheil anrichten. Sie müssten nicht, aber sie machen es. Von A wie Alligatoren bis Z wie Zecken. Was ist gefährlicher? Und mittendrin, M, ist ungefähr in der Mitte, die Menschen. Mit ihren inneren Waffen. Von A wie Arroganz bis Z wie Zynismus. Mit ihren äußeren Waffen. Von A wie Atombomben bis Z wie, lange müssen suchen, Zermürbungstaktik. Zielfernrohr, irgend so etwas. Also wir haben ganz viele Erfindungen, die unser Leben uns gegenseitig gefährlich und unsicher macht. Es ist nicht die Frage, ob wir in unsicheren Zeiten leben. Wir bewegen uns in einer grundsätzlich unsicheren Welt. Manchmal können wir die unangenehme Wahrheit verdrängen. Wir verdrängen es gerne. Aber das wird immer schwieriger angesichts von der Flut von Unheilsmeldungen, die täglich auf uns einprasseln. Und ich glaube, das ist heute schwieriger als vor 40 Jahren, weil einfach noch mehr Meldungen einprasseln. Es hat ja schon früher Unheilsmeldungen gegeben, aber wir kommen alles mit über. Und je mehr uns die Nachrichten verunsichern, desto mehr suchen wir Halt. Logisch, wenn es schüttelt, dann muss ich irgendwo mich festheben. Im Bild gesprochen, auf dieser Welt ist es so, wie wenn wir in einem Bus stehen, kein Sitzplatz mehr frei, und der Bus fährt los und um nicht umzukehren, greift man so nach diesen Halteschlaufen. He? Wo hat es eine Halteschlaufe, damit ich nicht umkehre in dieser Welt? Wir könnten uns auch an der eigenen Krawatte festheben, aber wer trägt heute schon eine Krawatte? Und vor allem wäre auch ein bisschen komisch, oder? Wenn ich mich dann bin ich ein bisschen am Ausbalancieren. Wir heben uns also lieber an den Halteschlaufen. Aber stellt euch vor, all die Halteschlaufen sind nur lose festgemacht. Und überall, wo ihr anlangt, fallen sie runter. Ein bisschen ein Albtraum-Szenario, oder? Wenn man sich sichern will, fallen sie einfach runter. Mich dünkt, dass auf unserer Welt immer mehr Halteschlaufen abfallen. Dass wir immer weniger wissen, wo wir uns festheben können. Und das macht Angst und ist anstrengend. Als Babyboomer, ich bin ein Babyboomer, bin ich lang mit der festen Gewissheit aufgewachsen, dass wir wirtschaftlich nicht nur stabil sind, sondern sogar immer stabiler werden. So habe ich das all die Jahre erlebt. Die verlässlichen Zinserträge sind der Beweis dafür, dass es immer weiter aufwärts geht und unsere Welt immer stabiler wird. An dem hat man sich festheben können. Heute nicht mehr. Ich habe 2 Jahre lang Militärdienst geleistet, ohne je in einen echten Feindkontakt zu geraten. Ich habe nie einen Feind vor mir gehabt. Wenn wir als Blauland in der Übung gegen Rotland gekämpft haben, dann haben wir nicht um unser Leben müssen zittern. All die Übungen sind supponiert gewesen. Das Wort habe ich im Militär kennengelernt. Supponiert heisst, man muss sich mit viel Fantasie vorstellen, dass es jetzt so ist. Du hast jetzt eine Waffe in der Hand. Er hat keine in der Hand, aber du hast sie jetzt. Stell dir das vor. Das ist jetzt der Feind dort hinten. Und wenn wir diese Übungen gemacht haben, dann haben wir auch immer so da, als ob das jetzt Ernstfall ist. Und das war immer so künstlich gewesen. Wir haben über die gelacht, die die Übungen ernst genommen haben, unsere Vorgesetzten. Denn der Ernstfall, der war weit, weit weg gewesen. Klar, Rotland, haha. Und an dem haben wir uns festhalten können, dass es keinen Find. Heute nicht mehr. Es waren zwei Beispiele von Halterschlaufen, die einfach abgefallen. Es scheint nichts mehr zu heben. Frieden hebt nicht, die Weltordnung hebt nicht mehr, Demokratie zerfallen, die Busfahrt, wo wir dann stecken, wird immer krimineller und rütteliger. Wenn all die äußeren gesellschaftlichen Säulen wegbrechen, wenn eine Halterschlaufe nach der anderen ihren Dienst verweigert, bleibt uns am Schluss halt doch nur noch die eigene Krawatte zum Festheben oder einfach ich selber. Oder mit anderen Worten, dann müssen wir selber zu diesen Balancierkünstlern werden. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch anstrengend. Heute Morgen habe ich es nicht erzählt, aber heute Abend sage ich es rasch. Im Zug probiere ich das etwa die. Wenn wir in Basel reinfahren, dann macht der Zug immer so ein bisschen so. Und ich stand schon bei der Tür und ich probiere mich nicht festzuheben. Kennt ihr das auch? Das ist ein kleiner Sport, den ich habe. Aber hey, das ist anstrengend. Und es ist doch unberechenbar. Also, ich empfehle es nicht. Es macht Angst, so zu leben. So, das ist die eine Wahrheit. All die Halterschlaufen, die irgendwie verschwinden. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Und darum rede ich jetzt noch ein bisschen weiter. Der christliche Glaube kann uns in dieser misslichen Lage entlasten. Ich muss nicht so mich hypnotisieren lassen von all diesen Meldungen, die kommen. Und dann denken, das ist ja noch nichts, das ist ja noch nichts, ah, was gibt es denn da noch? Ja, wir haben etwas und müssen festheben können. Ich möchte euch das vor Augen führen mit einem unscheinbaren Stück Bibel, einem Ausschnitt aus dem Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi schreibt. Philippi, ist in Griechenland, das weißt du? Ja, klar. Die erste europäische Ort, wo es eine Gemeinde gegeben hat. Paulus war dort, ist eine Gemeinde entstanden. Wo er jetzt den Brief schreibt, ist er nicht mehr in Philippi, er ist sehr schnell in Ephesus. Auf jeden Fall, er sitzt im Gefängnis. Das wissen wir, weil er das schreibt. Und er weiß nicht, wie es mit ihm weitergeht. Ob er am Verhungern ist oder am Verdursten, ob sie ihn überhaupt je irgendwann mal wieder rauslassen. Er spürt gerade die Unsicherheit vom Leben ganz persönlich gut nach. Das ist nicht irgendeine Meldung dort im Iran, sondern er ist jetzt in dem Seich drin. Er kann sich nicht mehr selber versorgen. Das war in diesen Gefängnissen früher so. Man war angewiesen darauf, dass man nicht vergessen wird. Dass irgendwo jemand da draußen auf die Idee kommt, mir etwas zu essen zu bringen. Und siehe da, nach längerer Zeit kommt der Epaphroditus vorbei und er bringt dem Paulus eine Spende aus dieser Gemeinde in Philippi. Der Paulus freut sich sehr. Auf Griechisch steht, er freut sich mega. Das schreibt er ihnen am Schluss von seinem Brief. Hey, ich habe mich so gefreut. Sein Leben ist wieder ein bisschen stabiler geworden. Nicht nur wegen der Spende, sondern weil er sich nicht mehr allein und vergessen fühlt. Er sagt aber nicht nur Danke, sondern erklärt, wie ihm der Glaube hilft, in dieser Zeit, die jetzt entbehrungsreich ist, nicht zu resignieren, nicht zu verzweifeln. Wenn ihr den ganzen Brief, er ist nicht so lang, 4 Kapitel, mal durchlesen, dann achtet euch mal darauf, wie oft sich der Paulus freut. Freude ist das häufigste Wort in diesem Brief. Also der sitzt im Gefängnis und irgendwie ist das Gefängnis voller Freude. Es gipfelt in der Einladung an alle, ein ganz bekannter Satz, freut euch zu jeder Zeit, in jeder Lage. Er meint das ernst, er doppelt noch. Nochmal sage ich, ja, freut euch. Also, es kommt nicht von selber. Macht's, tönt euch das mal wirklich mal vornehmen. Das machen wir jetzt. Ja? Schließt doch mal die Augen und sucht nach der Freude in euch. Wo hat sie sich versteckt? Was freut sich mein Herz, wenn ich es suche? Was erfüllt mich mit Freude? Okay, ihr könnt die Augen öffnen, hat es funktioniert, habt ihr Freude gefunden? Es gibt es schon, oder? Es ist schon irgendwo da. Etwa die verschwindet sich ein bisschen. Hat der Paulus auch schon recht. Freut euch, ich sage es euch, freut euch. In jeder Lage kann man das für holen. Und das ist etwas, was da drin ist. Es fühlt sich nicht schlecht an, oder, wenn man die wieder entdeckt. Aber zurück zu Paulus ins Gefängnis. Dort herrscht anscheinend auch Freude. Staunend fragt man, woher kommt die Freude beim Paulus? Er beantwortet die Frage gerade im nächsten Satz. Der Herr ist nahe. Das, was mir ganz nahe ist, das ist der Herr. Das ist nicht irgendein Bombardement oder ein Gefängnis, sondern da ganz nahe, das ist der Herr. Und darum können wir alles, was uns beschäftigt, mit ihm teilen, mitteilen, ihm anbefehlen. Ja, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Langer Satz, den muss man ab und zu mal wirken lassen. Lassen ja ihn wirken. Da ist also eine Kraft in ihm, sagt er, die sich nicht von äußeren Bedingungen kaputt machen lässt. Und nachdem er das geklärt hat, nachdem er Christus, sein Fundament, vor uns angestellt hat, einbetoniert hat, geht er im Schluss zum Brief auf die Spende. Die Spende ein. Hören wir mal hier an. Philipper 4,10, 10 Vers. Ich habe mich im Herrn besonders gefreut, dass ihr eure Sorge für mich wieder einmal entfalten konntet. Ihr hattet schon daran gedacht, aber es fehlt euch die Gelegenheit dazu. Irgendwie hat es eine Verzögerung gegeben, aber jetzt ist es da. Ich sage das nicht, weil ich etwa Mangel leide, denn ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben, in jedes und alles bin ich eingeweiht. In satt sein und hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Trotzdem habt ihr recht daran getan, an meiner Bedrängnis teilzunehmen. Ihr wisst selbst, ihr Philipper, dass ich beim Beginn der Verkündigung des Evangeliums, als ich aus Mazedonien aufbrach, mit keiner Gemeinde durch Geben und Nehmen verbunden war, außer mit euch. Und dass ihr mir in Thessalonich auch sonst das eine und andere Mal etwas geschickt habt, um mir zu helfen. Es geht mir nicht um die Gabe, es geht mir um den Gewinn, der euch mit Zinsen gut geschrieben wird. Ich habe alles empfangen und habe jetzt mehr als genug. Mir fehlt nichts mehr, seit ich von Epaphroditus eure Gaben erhielt. Ein schönes Opfer, eine angenehme Opfergabe, die Gott gefällt. Mein Gott aber wird euch durch Jesus Christus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ich höre vier Aussagen aus dem kurzen Abschnitt. Erstens, der Paulus freut sich und ist dankbar. Seine Geschwister in Philippi haben nicht einfach Geld überwiesen, sondern zeigen damit vor allem, dass sie an ihm, seinem Leben und seiner Bedrängnis teilnehmen. Sie hören nicht auf, nur weil er irgendwo nicht mehr kann. Weil man vielleicht von ihm jetzt auch nichts mehr erwarten kann. Sie bleiben dran. Er ist ihnen nicht egal. Das symbolisiert die Spende. Es gibt immer noch die Verbindung. Die Spende tut ihm echt gut. Es gibt genug anderes, was ihm nicht so gut tut. Danke von Herzen. Zweitens, es geht tatsächlich nicht nur um die Übergabe von Geld. Dass die Gemeinde in Philippi an Paulus denkt, dass sie ihm ein Zeichen von ihrer Verbundenheit schickt, ist eine Opfergabe, sagt er. Das heisst, das ist etwas, was bei Gott ankommt. Was kommt bei Gott an? Was für ein Duft steigt ihm da in die Nase? Es ist ein Wohlgeruch, weil eins von seinen geschundenen Geschöpfen, der Paulus, dort im Gefängnis aufatmet. Und das tut auch Gott gut. Er freut sich mit. Gott freut sich mit Paulus mit. Die Philipper-Gemeinde bereitet auch Gott Freude. Drittens, Paulus hat jetzt mehr als genug. Mehr als er brauchen kann, sagt Hoffnung für alle. Da verwendet er das gleiche griechische Wort wie ein paar Sätze vorher, wo er von Überfluss redet. Also man könnte auch übersetzen mit, ich bin wieder voll tankt. Ich überflüsse. Aber die Übersetzung, ich habe mehr als genug, bringt es auch recht gut auf den Punkt. Wir müssen da nämlich schon stutzig werden. Mehr als genug. Nicht nur genug. Überflüssend. Ich meine, er sitzt immer noch im Gefängnis. Stutzig machen müsst's, weil wir da in der Schweiz die Befindlichkeit in unserer Umwelt immer seltener antreffen. Menschen, die sagen, hey, ich habe mehr als genug. Obwohl wir in einer eindeutig komfortableren Situation leben, sind wir in der Versuchung, eher so dem Lebensgefühl von noch nicht ganz genug zu leben. Und darin zu rotieren. Wir haben doch nicht ganz genug. Wir sind nicht ganz genug. Die beiden Mängel halten uns auf Trab. Ich habe noch nicht genug gemacht. Ich habe nicht genug erledigt. Nicht genug verdient. Nicht genug erreicht. Ich bin noch nicht genug erfolgreich. Ich bin noch nicht genug attraktiv. Ich bin noch nicht genug beliebt. Genug abgesichert. Was für ein Stress. Wenn wir in den Spiegel schauen, mit dieser Haltung, dann sehen wir auf unserer Stirne ein Drei, ungenügend. So können wir uns festheben. Auf der Stirne von Paulus steht gerade mindestens, allermindestens ein 4,5, oder? Ein bisschen drüber. Also mir hat ein 4,5 immer gelangt in der Schule. Das war genug weit weg von einem Ungenügend, oder? Wenn ich ein 4,5 hatte, dann bin ich nicht mehr am Abgrund gelaufen. Und dann war das viel schöner zum Laufen. Oder? Man weiss, der Abgrund ist irgendwo dort hinten, ist weit weg. Und ich glaube, in diesem Lebensgefühl kann der Paulus leben. Ich habe mehr als genug. Ich bin nicht so knapp am Abgrund und oh, hoffentlich passiert nichts Schlimmes, sondern er hat mehr als genug. Das führt uns zur vierten Beobachtung. Der Paulus meint, ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden oder zurechtzukommen. Egal, wie es da um ihn herum gerade aussieht, ob er beschenkt wird oder bedrängt wird. Wo auch immer er sich befindet, ich finde mich zurecht. Fragen wir nach, was meint er mit zurechtfinden? Auch da hilft das griechische Wort zur Verdeutlichung. Er hat gelernt, autarkes zu sein. Autark, selbst genügend. Kennen die Preppers, die Menschen, vor allem Männer, die wissen, dass die Welt bald untergeht. Und die buddeln sich irgendwo in der Erde, so Bunker, und füllen die mit Essen und Waffen und weiß nicht was. Und die sind dann autark. Die brauchen den ganzen Rest der Welt nicht. Weil sie wissen ja, dass sie selber sich dann überleben können. Ist ja ein lustiger Gedanke, oder? Aber je unsicherer die Welt wird, desto moderner ist der Gedanke für die einen, oder? Attraktiver, das machen wir jetzt, wir wollen autark sein, weil alles rundherum hebt nicht mehr, all die Haldeschlauch weg, ich muss selber sein. Das meinte Paulus jetzt nicht, dass er sich selber genügt. Aber er muss nicht verzweifelt nach einer tragfähigen Haldeschlauch im Bus suchen. Er muss sich auch nicht an seiner eigenen Krawatte festheben. Er muss sich nicht selber einen Halt geben, das ist der Unterschied. Er ist nicht abhängig, nicht einmal von seiner eigenen Stabilität abhängig. Es gibt jemanden, der ihm die Kraft gibt, der genug stabil ist, dass man sich dranhängen kann. Und die Kraft so einflößt, dass sie überflüsst. Und dass man nachher sagt, ich habe mehr als genug. Doch ein bisschen Wohlstand. Ich glaube, es ist etwas Tieferes, oder? Aber doch etwas Führung. Sodass er den Brief beenden kann mit einer Verheißung an uns. Das ist am Schluss vom Brief. Mein Gott, also der, den ich kenne, ich Paulus, mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Also, liebe Gemeinde, wenn ihr das nächste Mal in einen Bus steigt und keinen Sitzplatz bekommt, dann ergreift den Halteschlauch, ist gut. Nicht, dass ich sage, Andreas hat gesagt, man muss eine Glaubensübung machen. Das war nur ein Bild, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ihr hebt euch natürlich an dieser Halteschlaufe. Macht keine Glaubensübung im Namen von Jesus dort. Wenn euch das Leben, und jetzt muss ich das Bild übersetzen, wenn euch das Leben schüttelt, wie so ein Bus, wenn es euch Angst macht, wenn ihr einen Halt sucht, wenn es euch Angst macht, weil es so unsicher wird um euch herum, dann ergreift die Hand von Jesus. Sucht das nicht bei anderen Menschen, sucht das nicht bei Institutionen, sucht das nicht bei so Werten wie Reichtum oder weiss ich was. Nehmt die Hand von Jesus. Die könnt ihr jeden Tag ergreifen. Probiert euch nicht an Sachen festzuheben, die nicht festgemacht sind. Stellt euch nicht vor den Spiegel und schaut mal, was ihr da festmachen könnt, sondern stellt euch vor Jesus. Er spiegelt euch den Vater im Himmel, der uns hebt, der euch aushaltet. Der Spiegel, Jesus, den brauchen wir, um uns festmachen zu können. Um in unsicheren Zeiten nicht zu verzweifeln. Und genau das machen wir jetzt, wenn wir Worship haben, wenn wir Lieder singen, wo wir beten. Wir stellen uns vor Jesus und lassen uns den Vater im Himmel spiegeln, ins Herz hinein. Und so wieder Kraft bekommen, die überfließt. Nächste Woche haben wir Zeit zum Überfließen, ist gut. Aber zuerst stellen wir uns vor Jesus. Wir nehmen uns Zeit. Und wenn jemand während dem Worship denkt, ah, ich will auch noch für mich beten lassen, dann ist der Luc, fährst du mir da hinten einmal, oder? Und dann könnt ihr in aller Ruhe dort hingehen. Er betet mit euch. Also, aber jetzt sitze ich ab und bete mit euch.